Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Kultur der Podcast. Heute die Folge 34, gesundes Toxin. Und wie immer mit Dirk Fenske und Markus Kuslinski. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge, nämlich der Folge 34. Und wie angekündigt geht es heute mit der Folge Gesundes Toxin. Die hat den Release am 30.09.2011 gehabt, besteht aus 19 Kapiteln und aus 58 mehr oder weniger spannenden Minuten. Hört ihr das? Dirk lacht jetzt schon. Hallo Dirk.
Hallo Markus, hallo Publikum. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
Ja, wir werden heute durch diese Folge gehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz fröhlich in die Zusammenfassung. Mal wieder die WG. In der WG diskutieren Flo und Pia über ein Angebot. Während Tom, der untergetaucht lebt, mit Heuschnupfen kämpft und im St. Hedwig Krankenhaus als Pförtner arbeitet. Schwester Augusta spricht mit jemandem über einen Vortrag zu ansteckenden Krankheiten, den Dr. Mertens halten wird. Wir kennen Dr. Mertens nicht, aber anscheinend ist er eine große Nummer da. Tom interessiert sich jedenfalls für diesen Vortrag, während der Pia mit Impfstoffdiskussionen konfrontiert. Pia ist ungeimpft, was zu Spannungen mit ihrem Vater Hendrik führt, der Impfungen kritisch sieht. Nach einem verpassten Vortrag von Dr. Mertens über den neuen 11-fach-Impfstoff flieht der Doktor, als er erfährt, dass Pia ungeimpft ist. Was für ein Feigling. Tom und Pia suchen weitere Informationen im Roten Rathaus und treffen auf Klaus Fischer, der die Impfpflicht als kontrovers betrachtet. Ein Lauschangriff von Jens Wagner zeigt, dass Extreme in der Impfdebatte es einfacher haben als die, die selbst entscheiden wollen. Im Warp 9 recherchieren sie online, wobei Dirk Falken illegal einen Trojaner an Dr. Mertens sendet, um dessen Kalender und Notizen einzusehen. Sie entdecken Pläne zu einem Blutritus und einer Anlage 23. Natürlich 23. Tom und Pia finden heraus, dass unter einem Krankenhaus ein Bunker ist, wo Dr. Mertens geheime Treffen abhält. Sie treffen Grace Jones, eine ehemalige NSA-Agentin, die jetzt in der Überwachung tätig ist. Komisch, ich dachte, die singt. Tom plant, das Blut eines Rituals mit dem Impfstoff Hendekabrin zu versetzen, während die 3B über den Erhalt einer großen Menge des Impfstoffs sprechen. Am Ende hat Tom die Idee, Dr. Mertens einen gefälschten Impfpass zu schicken. In der Kommandozeile halten die 3B ihre Siegesfeier ab, wobei Tom niesen muss. Das wird noch öfter passieren. Als Hilfe erhält er von Jutta ein altes Hausmittel gegen Heuschnupfen. Ja, soweit zur Zusammenfassung. Da passiert viel. Wir sind mal wieder bei Ärzten. Aber im Intro sagt Helmut Kraus, er weist uns darauf hin, dass diese Geschichte frei erfunden ist. Also Helmut Kraus ist immer noch da, das, was für die Intros echt dankbar ist.
Helmut Kraus ist wieder da. Das ist die Schlagzeile.
Genau.
Der war nämlich in den letzten 4 Folgen nicht vorhanden. Und wir finden einen lustigen kleinen Disclaimer, den ich tatsächlich wirklich, also das kann ich schon mal vorwegnehmen, der hat einen Extrapunkt gegeben, weil den haben sie sehr, sehr liebevoll verpackt. Wir reden hier über Impfungen und der Titel ist Gesundes Toxin und er gibt sozusagen eine Dosierungsempfehlung für dieses Hörspiel, was ich sehr gut finde.
Das finde ich auch witzig.
Toll gemacht.
Er sagt aber auch, an den Theorien könnte was dran sein. Und eventuell traut man den Gesundheitssystemen nicht mehr.
Ja.
Das teile ich jetzt nicht so, aber das ist in Ordnung. Und ich finde es als, wie du sagst, dieser Disclaimer ist wirklich gut.
Ja.
Und wieder mal haben wir diesen Punkt, lass Profis ran. Also diese Intros kann nur Helmut Krauss sprechen. Heute kann er das leider nicht mehr, aber es ist wirklich, die sind außergewöhnlich gut, wenn er es tut und auch wenn er Rollen spricht, dann machen die Spaß.
Ja.
Das muss man immer wieder sagen.
Ja, ja. Großartig umgesetzt, auf jeden Fall.
So, genau. Dann geht's in die Folge, ne? Wir haben mal wieder die übliche Reise, wir sind mal wieder in der WG, dann ist da Frühstück und ganz hoch aufgegriffen, Flo hat ein 12-für-10 Angebot angenommen. Der Schlingel. Er hat sich 12 Brötchen andrehen lassen zum Preis von 10. Und jetzt geht eine große Diskussion los, dass man ja vielleicht zu viel gekauft hätte.
Tja, also wie immer haben wir in der WG erstmal viel Spaß an Alltäglichkeiten. Jeder, der schon mal in der WG gewohnt hat, kennt das wahrscheinlich, weil ich habe nie in der WG gewohnt.
Ich auch nicht.
Dennoch, ja, das sind so die Alltäglichen. Das ist halt so ein bisschen die lockere Einleitung ins Tagesgeschehen der Folge.
Ja, Moment, das geht ja weiter. Dann wird noch die Rolle von Tom als Untergetauchtem besprochen. Das muss ja auch immer mal wieder rein. Und Tom hat Heuschnupfen und braucht Medikamente.
Das ist die erste Neuigkeit, ne? Also er hat schweren Heuschnupfen und er wendet sich daraufhin an Schwester Auguste. Also ich weiß gar nicht, ob ich glaube, er fährt gar nicht deswegen zielgerichtet hin, sondern fährt einfach zur Arbeit.
Ja, genau.
Zu seinem hosentaschenfinanzierten Nebenjob, den er dort als Klapsenschaffner.
Steueroptimiert?
Dieser Name Klapsenschaffen, das eingetragen, das Markenzeichen der Löwe Audio und so weiter, ja, ist egal. Also es wird so genau bezeichnet. Was mir dabei auffällt, ist zunächst erstmal gar nicht die Diskussion von Schwester Auguste mit dem Doktor, sondern dass mal wieder Pater Bruno vorbeischaut und so mehr oder weniger Hallo sagt übrigens. Hallo übrigens. Und Hallo Dr. Mertens oder Professor Mertens. Mir stellt sich langsam die Frage, ich weiß nicht, wie dir das geht. Wer zur Hölle ist Pater Bruno?
Ist der auch Agent?
Oder?
Agent Bruno?
Agent Bruno.
So. Ich meine, wir wissen ja, Schwester Auguste ist ja auch nicht ganz ohne.
Ganz ehrlich, Bruno, noch ein B, 4B, muss Jens Wagner künftig Wanzen mit 4 Kopfhöreranschlüssen bauen? Wer weiß?
Das könnte sein. Aber er könnte auch, na gut, okay, wir wollen es ja nicht so weit. Gab es noch Zeiten der Tonsur und so?
Es gibt heute noch Tonsuren, ja. Je nach Orden. Aber ich kenne mich da nicht so genau aus, dass ich sagen könnte, der und der Orden, der macht das noch so.
Das wäre gut, dann könnte nämlich Pater Bruno unauffällig unter einer Mütze ein Knochenschall, Kopfhörer unter der, also an dieser freien. Egal. Nein, aber wer ist Pater Bruno? Das ist die offene Frage, die wir da immer haben. Das ist wirklich so, Pater Bruno ist mir eigentlich viel zu präsent dafür, dass er keinen Zweck hat, so bisher.
Ja.
Vielleicht kommt da noch was, das wissen wir nicht. Ich habe auch diesmal gedacht, Tom geht wieder zur dealenden Nonne,
ja,
und holt sich da irgendwelche Wundersachen.
Baldrian Bonbons.
Ja.
Mit denen wirft sie übrigens auch immer noch um sich. Ne?
Also ja, damit wirft sie immer noch um sich, und aber immer noch mit der Mengenempfehlung nur ein pro Stunde, was ich auch beängstigend finde.
Ja, das ist dann schon hochkonzentrierter Baldrian. Ja.
Auf jeden Fall. Aber man hat diese, also er geht erstmal dahin, dann geht es mal wieder in den Fettnapf, um die neuesten Entwicklungen zu erfragen. Man hat in diesen Hörspielen auch nicht das Gefühl, dass man ein Gefühl für Zeit hat. Wie viel Zeit ist zwischen zwei Folgen?
Ja, das könnte sehr lang sein. Das könnte also tatsächlich durchaus eine Woche sein. Das könnte aber auch eigentlich nur ein Tag sein. Da sind wir uns immer nicht so ganz. Manchmal gibt es so Hinweise mit, dass irgendwo jemand mal sagt, also trifft man sich am nächsten Tag dort und dort.
Ja.
Also im Großen und Ganzen würde ich meistens pro Folge von einem Handlungszeitraum von 2 bis 3 Tagen ausgehen. Teilweise vielleicht sogar kürzer.
Ja, also was auffällt ist, dass immer wieder, wenn so eine Station gewechselt wird, wird die Station noch komplett durchbeschrieben. Also man kann theoretisch jede Folge anfangen, man kriegt sie komplett alle Sachen beschrieben, man kann eigentlich keine Lücken haben, weil immer wird die WG beschrieben, das St. Hedwig Krankenhaus wird
beschrieben. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, könntest du es nochmal kurz wiedergeben?
genau, der Fettnapf wird beschrieben mal wieder.
Tom und übrigens jedes Mal und ich glaube irgendwann, es ist heute sehr heiß, das muss man einfach sagen, deswegen steht bei uns heute nur frisches Obst auf dem Tisch, also mittlerweile offen gestanden nicht mehr, es ist sehr schnell geschwunden. Irgendwann, wenn es wieder kälter wird zum Herbst hin, dann mache ich uns hausgemachte Buletten mit Kartoffelstampf, weil jedes Mal, wenn ich es höre, kriege ich Bock drauf.
Das ist ja eine geile Sache. Also so ein geiler Kartoffelstampf ist schon cool. Aber gut, andere Thema, passt doch jetzt gerade nicht zur Wärme. Aber ein interessantes Gespräch findet im Imbiss statt, nämlich Tom meint, und das ist auch ein interessanter Flow, seine Entführer hätten ihn eventuell geimpft, wodurch seine Allergie schlimmer geworden ist.
Ja.
Also das ist ein harter Take.
Wir werden hier auch schon von Schwester Auguste so ein bisschen auf die Schwester geführt, ja. Auf die Spur geschubst, dass solche Impfungen ja teils auch verdächtigt werden für sowas wie spontanen Kindstod oder Allergien oder allen möglichen anderen. Diabetes hat sie, glaube ich, noch erwähnt, dass das dafür verantwortlich war. Also wir sehen hier dieses Mal, hier spinnt sich schon ein festerer Storyplot als in der letzten Folge.
Ganz kurz gesagt an die Hörer, wir werden dazu keinen abschließenden Standpunkt einnehmen. Und wir möchten auch in diesem Fall, ihr könnt uns jederzeit schreiben, ihr könnt Folgen bewerten, ihr könnt uns bewerten, das ist alles in Ordnung. Aber wir möchten eigentlich über unseren Take keine Impfgegner, Impfbefürworter, Impfstoff, Impfdiskussionen. Wir wollen es bei den Verschwörungstheorien lassen, die das Hörspiel hergibt. Da haben wir also, werden wir keine Standpunkte zu einnehmen.
Ich hab auch ganz Realität offen gar keinen. Also ich bin sowohl mal Impfgegner als auch mal Impfbefürworter gewesen. Ich bin beides schon gewesen. Ja. Und mittlerweile ist mein Standpunkt äußerst unklar.
Genau. Und dementsprechend werden wir da keine Handlungsempfehlung geben. Aber was interessant ist, und damit beschäftigt sich dieses Hörspiel ja so ein bisschen, jetzt kommt diese Frage, nämlich, dass Pia ist überhaupt nicht geimpft, das hat ihr Vater verhindert. Und die Frage ist, ob das geht, weil sie nämlich in einer Klinik arbeitet. Also eigentlich gibt es da schon Vorschriften und so weit individualisiert ist das dann wieder nicht. Also da gibt es auch so ein paar Logiklücken, die lassen wir jetzt aber stehen. Es geht nur mal darum.
Da bin
ich
jetzt aber nicht sicher, weil sie das ist ja ein privates Institut, psychotherapeutische Klinik dort. Also das kann schon durchaus sein, wenn die wirklich nur sowas machen.
Ja, dass sie da nicht die Pflicht hätte.
Dass das da nicht ist. Also ich würde es in Deutschland schon so sehen, dass auch da mit Sicherheit irgendwelche
Pflichten sind. Man muss dazu sagen, es gibt für medizinisches Personal manchmal Impfempfehlungen und manchmal gewisse Pflichten. Und wenn man zum Beispiel in einem Bereich arbeitet, der zum Beispiel hochinvasiv ist, dann kann es sein, dass die Hepatitis-Impfungen vorgeschrieben sind, dass gewisse Wundstarkrampf und so vorgeschrieben ist. Das ist aber jetzt eine Arbeitssache und das hat mit Arbeitsschutz
zu tun. Ja, und dennoch ist es einfach so, diese Logiklücke ist einfach zu vernachlässigen, weil sie einfach nur notwendig war. Genau. Denn man möchte sozusagen das Thema ja jetzt ein bisschen eskalieren lassen. Und das geht natürlich am besten über Pias Vater Hendrik van Beusen, der da eine sehr extreme Meinung zu vertritt.
Mhm. Und der aber, dessen Zustand sich langsam verbessert, seit er sich bei den 3B einbringen kann.
Ja. Also man merkt, er schafft auch Ordnung und er findet auch Dinge.
Aber interessant ist, hat seine psychologisch betraute Tochter ihn vernachlässigt? Mussten da erst der untergetauchte Tom Baumann und Florian Bogener kommen, um da quasi eine Betreuung sicherzustellen?
Ja, ich meine, im Allgemeinen hat das mehr was mit der mangelnden Vaterfigur zu tun, weiß ich nicht. Also man könnte es fast so denken. Auf jeden Fall blüht Hendrik van Beusen tatsächlich ein bisschen auf, wenn man sich an das erste Gespräch erinnert mit seiner Tochter, dann ist das noch äußerst distanziert gewesen. Jetzt heißt er die schon herzlich willkommen. Ne? Also die haben schon quasi ihre eigenen Plätze dort auf den Zeitschriften stapeln, jeder mit seinem Namen drauf.
Und trotzdem kann Tom sich nicht zurückhalten und macht natürlich eine unpassende Bemerkung zum Impfstatus von Pia, worauf Hendrik natürlich einsteigt, wo sich eine Diskussion entspinnt. Und Tom ist für Impfung schon, weil er Krankenpfleger ist und so weiter. Und aber am Ende, das ist eigentlich ganz nett, vertragen sich beide Kontrahenten. Man ist sich, man gibt sich die Hand sozusagen. Und Tom schlägt vor, dass er sich mit Pia diesen Vortrag anhört von Dr. Mertens. Und jetzt endlich haben wir was, worauf wir lange gewartet haben, ein paar Folgen. Endlich fällt der Satz, vertraue niemandem.
Ja.
Also wir haben ein altes Relikt, wie du sagst, so, du hast ja in der letzten Folge erwähnt, dass so gewisse Sachen so aufgewärmt wurden. Ich habe einen unpassenden Vergleich gemacht, dann kamen wir auf die Einigung, dass es eine Art Ratatouille ist. Und so ist es hier auch. Jetzt haben wir auch Vertrauen niemandem endlich mal eingebracht. Und das ist aber thematisch ganz okay. Damit kann ich leben. Kurz mal zu den Daten, damit man sich vielleicht mal in der Zeit, wo wir hier Covid-19 hatten, was ja zeitlich weit weg ist von dieser Zeit, haben sich in der deutschen Bevölkerung 76% grundimmunisiert. 62% haben eine Auffrischung in Anspruch genommen oder mehrere. Soweit gibt das die Statistik nicht her, wer jetzt da ein, zwei oder dreimal, ich glaube, das geht auch für unserem Thema zu weit vorbei. Nordrhein-Westfalen hat die größte Impfquote, Berlin hat den 8. Platz und Sachsen den letzten. Soweit kann ich mal sagen, so ist die Verteilung ungefähr. Das ist gar keine Bewertung, das ist einfach nur so ein statistisches Nebending, dass wir mal ein paar Daten einbringen. Und und dieser Vortrag findet in einer Hörsaalruine statt. Das Setting finde ich ganz gut.
Das Setting ist super. Zumal das halt auch so ein bisschen gruselig ist. Ne?
Also pathologisches Institut ist natürlich immer ein bisschen geil. So.
Genau. So. Ja. Und dann hat man noch Ruinenflair und so. Das ist, kann halt auch schon ein bisschen gruselig sein. Also witzigerweise, noch bevor ich ans Ende dieser ganzen Folge gekommen bin, hatte ich, als ich das gehört habe, dass der Professor Dr. Mertens hier seinen Vortrag, seinen medizinischen Vortrag hält, der diese Ruine erwähnt wird, hatte ich sofort irgendwie diesen Eindruck von, da stehen überall Kerzen rum. Witzigerweise kommt das am Ende ja auch noch dazu, dass da überall Kerzen rumstehen. Aber hier wird schon eine gewisse Stimmung vermittelt und die ist nicht unbedingt nur angenehm. Also Kerzen können sehr schön sein, können auch sehr romantisch sein. Ich meine mehr so diese Kerzen bei Opferritualen.
Ja, das ist sowieso so ein Ding, was hier relativ schnell durchscheint, dass man die Ärzte mal wieder in Anführungsstrichen, das hatten wir in dem alten Zyklus schon mal wieder in so eine Art Stimmung von Bruderschaft bringt, mal wieder geht es um einen Ritus, mal wieder ist man so bei Bräuchen, die ein bisschen komisch klingen. Da hat man sich ein bisschen auf so ein Thema versteift. Da gibt es so eine Obsession, würde ich sagen, so eine leichte bei den Machern. Die sind da sehr gerne bei, das hatten wir ein paar Mal und das wird auch ein paar Mal erwähnt. Aber in der Handlung selber gibt es so ein, um den Kurzabriss mal zu geben, es gibt diesen Vortrag, da geht es um dieses Handicaprin, einen Elffachimpfstoff. Die Mediziner sind natürlich ganz weit oben und wollen, dass am besten Babys geimpft werden, was ja auch nicht ungewöhnlich ist. Babys kriegen auch einen Mehrfachimpfstoff, auch in der Realität. Und natürlich wollen Ärzte immer nur das Beste, sie wollen Krankheiten zurückdrängen, Ansteckungen vermeiden und.
Richtig.
Und als der Doktor aber hört, dass Pia nicht geimpft ist, da flieht er.
Wo sich mir übrigens sofort die Frage gestellt hat, ach, der hat für seinen eigenen Impfstoff gar nicht ausprobiert, weil dann braucht er doch gar keine Sorge haben.
Genau. Und der Punkt ist auch, Ärzte haben normalerweise schon aus Profession mit ansteckenden Krankheiten zu tun, wissen es eigentlich sehr gut einzuschätzen. Das hat ein bisschen was Komisches, aber gut.
Ja, aber okay. Der ist vielleicht schon Privatdozent und behandelt halt gar nicht mehr.
Kann auch sein.
Also, das auf jeden Fall wirkt es schon ein bisschen kurios. Und der Professor Dr. Mertens, der am Anfang eigentlich relativ sympathisch ins Gespräch einsteigt, verlässt als genau das Gegenteil, nämlich als totaler Asympath das Gespräch und flüchtet. Ich würde jetzt ganz kurz mal noch mal ein bisschen anziehen, damit wir uns hier an der Stelle nicht festfressen. Es geht weiterhin zu Klaus Fischer. Hier wird Graf Eberhard, der sich gerade über eine allgemeine Impfpflicht oder irgendwas hat er sich, nee, worum hat denn der sich gerade, ach, über die Rolle der Aristokraten hat er sich,
genau.
Wird also mehr oder weniger sogar von seinen eigenen Parteigenossen abgeführt. Das ist relativ, finde ich nur als Nebeninformation ganz wichtig. Und Klaus sagt, das ist mit der Impfpflicht, er sieht das eben sehr als äußerst problematisch an und bestätigt auch ganz klar, dass das ein heißes Thema ist, ein heißes politisches Eisen. Und dann wirft er so einen Fakt rein, nämlich, dass die Ärzte, weil Tom fragt, naja, aber die Ärzte, die müssen doch über Nebenwirkungen und so weiter aufklären. Und er sagt, nee, nee, die Ärzte sind ja gar nicht mehr haftbar. Das hat der BGH entschieden. Da gibt es ein Urteil, nachdem Broschüren zu den Impfstoffen, die in den Arztpraxen ausliegen, reichen. Um sozusagen jedem die Entscheidung zu ermöglichen und die Abwägung und dass die Ärzte dafür eben nicht mehr verantwortlich sind. Und die Broschüren werden hergestellt von, da gibt's ja nur einen, also zumindest laut Klaus, der dafür die Lobby und die entsprechenden wirtschaftlichen Mittel hat, nämlich von den Pharmakonzernen. Also besagtes Urteil vom BGH habe ich nicht gefunden. Und ich, füllt hier gerne meine Wissenslücken, das würde mich tatsächlich interessieren, weil meine Vorbereitungszeit hier vielleicht ein bisschen knapp ausgefallen ist. Gibt es das? Ich kann es mir offen gestanden nicht vorstellen, dass es der Realität entspricht, weil Ärzte sind nach wie vor in der Garantenpflicht und müssen aufklären. Da gibt es eigentlich gar keine.
Also du wirst schon mal eine OP gehabt haben. Ich hatte kürzlich eine und dementsprechend weißt du ja, welchen Papierwust du dir ansehen, unterschreiben und was man dir alles erzählt. Und wie oft du so unterschreibst, nur um eine OP zu haben. Also allein, um dich aufzuklären darüber, dass du während einer OP Blut bekommen kannst, dass Blut verunreinigt sein kann mit HIV, Diphtherie und was weiß ich nicht alles, dass du sämtliche Krankheiten kriegen kannst und am Ende sogar daran an deiner OP versterben kannst.
Ich habe auch noch nie eine Broschüre über Propofol in die Hand gedrückt bekommen.
Interessant, ne? Und das Ding feuern die dir rein.
Aber stattdessen kommt immer so ein Anästhesist, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass er das Zeug regelmäßig konsumiert.
Anästhesisten, ich sage dir.
Sind ein Volk, oder? Die sind ein eigener Menschenschlag.
Manchmal finde ich sie lustig. Manchmal beängstigen sie mich so ein Stück. Also ich hatte das Erlebnis, ich zitiere mal von einer OP, die nicht diese Mal war, sondern davor. Ich zitiere meinen Anästhesisten. Er guckte mich an, sagte, wissen Sie was, da kriegen Sie eine Runde, fühle ich wohl mit Propofol und dann geht die Sache ab.
Ja, genau.
Und das habe ich jetzt meinem jetzigen, vor ein paar Tagen, Anästhesisten erzählt und er meinte, ja, ist jetzt eckig formuliert, aber im Grunde stimmt's ja.
Ja, ja.
Also der hat da gar nicht gezuckt. Ich dachte, er sagt jetzt, was, so sagt man das nicht? Nee, nee. Und die Anästhesistin, die übrigens sehr nett war, die im OP-Saal mitstand, die sich mit mir unterhielt, die hatte auch so einen ganz interessanten, ruhigen Humor, weil ich musste am Jochbein operiert werden. So. Und dann guckte ich sie so an und dann sagte sie, man wird dauernd gefragt, ob man seinen Namen noch weiß und so, da wollen die so ein bisschen gucken, wie man beim Zustand ist und so. Und dann guckte sie mich so an und sagte, na, wissen Sie noch, was wir machen wollen? Und ich sagte, ja, den Jochbeinbruch und so, bla bla bla. Und dann guckte ich sie an und denke so, jetzt ist der Moment gekommen. Und also ich hätte gern so ein ausdrucksstarkes Jochbein und so eine Jawline von Brad Pitt. Und da guckte sie mich nur so kurz an.
Aha, der ist wieder da.
Da guckte sie mich nur kurz an und sagte so, Humor, was? Finde ich gut. Und da hat sie mir diese komische Maske aufs Gesicht gedrückt. Also fand ich auch irgendwie, naja, sie war sehr nett. Gut, egal. So, also man hat mal wieder die übliche Reise. Der Lauschangriff wird mal wieder besucht. Warp 9 wird besucht. Dann guckt man sich da alles Mögliche an. Im Warp 9 passiert hier was Interessantes. Nämlich, da wird ein Trojaner installiert und dann hat man Zugriff auf den Kalender und auf die. Was möchtest du dazu sagen?
Also ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Ja, das war eins davon. Also führ den Gedanken gern erstmal zu Ende.
Ja, von der Legalität der ganzen Geschichte, aber es ist ja ein Geheimdienst und so weiter, wir wissen ja. So, aber bei diesem Zugriff auf das Mail-Programm, da findet man Räder, die wahren Hippokraten
und ein. Halt, stopp. Dann muss ich doch nochmal kurz.
Dann musst du nochmal zurück. Du willst nochmal zurück? Zu
Jens? Also erstens mal, was äußerst erstaunlich ist, Jens ist dieses Mal, glaube ich, der entspannteste von allen. Jens Wagner, der sonst, der beim letzten Mal bei der Traumkontrolle gelandet ist innerhalb von zwei Sätzen, der sagt diesmal, ach wisst ihr, also ich gehe da immer so den Mittelweg. So, der ist eigentlich total ausgeglichen, das kennen wir.
Ja, der hat anscheinend meine Anästhesistin kennengelernt.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich über Klaus Fischer, Senator für Frauen.
Für Frauen.
Ja, und dann wird also Folgendes gemacht. Also Jens landet den absolut ultra großen Wurf. Diesmal baut er kein Gerät, sondern er hängt an ein Werbeplakat für, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, von dem Impfstoff, von Handicabrin. Handicabrin? Ja.
Ja.
Hängt er einen Trojaner an. und verschickt es einfach über den gängigsten E-Mail-Client, der zur Verfügung steht, und geht davon aus, da die meisten oder das eine große Anzahl, die das nutzen, dass also auch der Dr. Mertens das benutzt, und der kriegt das Werbeplakat und der guckt auch sofort auf seine E-Mail, schreibt zurück, was, das Plakat kenne ich ja noch gar nicht, aktiviert damit den Trojaner und offenbart 3B damit seinen Kalender und seine persönlichen Notizen. Das ist entweder der brillanteste oder der absolut lächerlichste Hack ever. Weil das funktioniert einfach, also, komm schon. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass all diese Dinge in einer Kette eintreten?
Ja, das ist aber öfter, dass man sich denkt, ja genau, so wird sicher vorgefallen sein. Das haben die hier schon mit so einer...
Man hat es ein bisschen gerafft.
Ja, das ist so eine Augenzwinkergeschichte wieder, die nicht immer gut ist, die leider der ganzen Geschichte manchmal ein bisschen Handlung nimmt. So, aber...
Wir finden auf jeden Fall eine Rede.
Genau, wir finden eine Rede an die wahren Hippokraten, wir finden einen Text über ein Herrschergeschlecht, über Rasse und reines Blut. Und dann wird auf einen Blutritus hingewiesen und dann haben wir noch eine Anlage 23. Und
Sozialdarwinismus.
Und die Goldene Horde, und damit ist der ganze Spaß schon komplett und so. Also da hat man ja quasi, der Verschwörungstheoretiker hat sein gesamtes Menü zusammen und freut sich. Und dann geht es auch schon unter im Krankenhaus in die Anlage 23, einem Katastrophenschutzbunker.
Jawohl.
Und dort sind Pia und Tom, Dr. Mertens, hält da Sitzungen ab. Und jetzt wird es natürlich... ganz wild, er führt Nadja Ulyanov herum. Nadja, die geheimnisvolle Nadja, die haben wir in der letzten Folge schon mal besprochen.
Die ist auch überall dabei, ne?
Die ist überall, die ist wie Pater Bruno, bloß in cool irgendwie. Die ist halt da. So. Und die beiden laufen da herum.
Nadja ist wie Pater Bruno. Ja, ist gut, ja. Das muss ich mal kurz rollen lassen.
Irgendwas haben die da am Laufen und dann mit Kartoffeln, die mit Impfstoff versetzt werden, werden angeblich Menschen in Kasachstan kontrolliert.
Genau, die ihr Immunsystem aufbrechen und dann wird ein gezielter Virus dorthin geschickt und das legt die gesamte Bevölkerung lahm und dann könnte man ja Kasachstan annektieren. Jetzt haben wir so schon so eine grobe Ahnung, wo Nadja vielleicht wirklich herkommen könnte. Wir haben es ja vorher schon geahnt, auch bis jetzt haben wir es nicht bestätigt.
Aber Nadja ist ungefährdet, weil sie isst kein arme Leute-Gemüse.
Richtig, richtig.
Wahnsinn.
Ja, ausschließlich Brokkoli.
Das ist das reiche Leute-Gemüse?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht.
Avocado oder so.
Avocado ist doch kein Gemüse. Ist Avocado ein Gemüse?
Avocado,
liebe Zuhörer, informiert uns, ist Avocado ein Gemüse? Wir haben keinen Bock, es zu googeln.
Für mich schon, weil ich esse es auf einem Toast und da esse ich keine Banane drauf. Also ich nicht. Andere schon. Egal.
Ich esse Banane auf Toast. Aber nur, wenn Erdnussbutter drunter ist. Korrekt.
Das Elvis-Sandwich?
Ich lieb's.
Okay. Und jedenfalls, Nadja ist dabei, sie ist kein arme Leute-Gemüse. So, wir raffen die ganze Geschichte mal, weil jetzt wird es nämlich ein bisschen wild alles. Dann geht man zur Ruine, bla bla bla. So. Diese ganze Diskussion ist ein bisschen wirr. Und es kommt dann noch die Chefin des KitKat Clubs zur Unterstützung, das ist ja diese bekannte Grace Jones. Und dann stellt er fest, nämlich genau das, was wir festgestellt haben, oder was ich in meinem Text einleitend sage, Grace Jones ist gar nicht die Sängerin. Sie ist zwar sehr präsent, aber sie ist nun mal nicht schwarz und keine Sängerin. Sondern
sie ist auch ganz unauffällig.
Sie ist sehr unauffällig.
Was man gar nicht erwarten würde, weil sie ist die Leiterin vom KitKat Club.
Ja, aber sie war früher natürlich, wie alle dort. Sie war bei der NSA.
Ja. Müssen die alle. Ist aber die erste NSA-Agentin bei Operation 13, die wir bis jetzt kennenlernen.
Allerdings haben teilweise, also bei diesen ganzen Offenbarung 23, Hörspielen sind mehr Leute bei der NSA gewesen, als die wahrscheinlich Personal haben. Die wundern sich selber, wie viel sie haben.
Ja, und die prüfen heute noch die Personalakten.
Und sie ist bei Operation 13 für die Überwachung zuständig. Okay, soweit lassen wir die ganze Geschichte mal hin. Und Tom hat nochmal eine Idee. Er muss nochmal ins St. Veti Krankenhaus und will dort, ich glaube, er fälscht da diesen Impfpass, ne, für den Arzt.
Nein. Er bringt eine Riesenmenge, das hatte mich jetzt schon gewundert, worauf du da hinaus willst. Er bringt eine große Menge und wenn ich mich erinnere, 7 Dosen, weil man hat schon von 7 Mitgliedern der wahren Hippokraten gehört, also eine 7-fache Menge Hendekabrin kriegt er im Krankenhaus ausgehändigt. So, und man kommt dann wieder in diese Hörsaalruine.
Und da ist der geschmückte Infusionsständer für den Blutritus.
Und sieben Dingsi-Bumsis da, sieben Sessel drumherum und überall Kerzen. Also hier ist jetzt schon wirklich düster, so wie ich es mir von Anfang an schon vorgestellt hatte. Henry Mertens, der trägt bestimmt eine schwarze Kutte. Also sage ich, Professor.
Professor Mertens.
Wie heißt denn der eigentlich? Ist ja egal.
Ja.
So, wurscht. Nun fragt man sich natürlich, warum hängt da ein Blutanschluss? So, sind das sieben Strohhalme oder so? Nein, die trinken das natürlich nicht. Denn Tom findet sofort die Aufschrift CB. Ich hatte da eher an Funkwellen gedacht, aber Tom hat eine enorme Allgemeinbildung und sagt, das ist Cord Blood, also Blut aus Nabelschnüren und daher Stammzellen drin von Babys. Und das wollen die sich also verabreichen mit dem Ziel, ihr Immunsystem zu stärken, den Zellenaufbau anzukurbeln, sich zu verjüngen. Wir sind also hier schon ein bisschen bei den Kinderfressern gelandet. Ja, das möchte ich mal ganz kurz hier kurz erwähnt haben. So ein bisschen
Pizzagate.
Wir kennen diese ganze Geschichte. Ein zeitgenössischer Künstler referiert darüber regelmäßig, habe ich gehört. Egal. Jedenfalls wollen die alle anderen impfen? Und selber wollen sie ganz reines Erbmaterial, ganz reine Genetik und so weiter. Und da macht ihnen Tom jetzt einen richtig Hardcore-Strich durch die Rechnung und bombt in diesen Infusionssack, bombt der einfach die 7 Portionen Hendekabrin mit rein und schickt dann im Nachgang, erst eine Woche später, aus Spaß, den Impfpass an Professor Mertens. Damit er auch merkt, die Nummer ist schiefgegangen. Und damit er sich in seinem Gram verzehren möge.
Und natürlich wären die 3B nicht 3B, wenn sie nicht in der Kommandozeile ihren großen Sieg feiern würden, woraufhin Tom niest und von Jutta quasi ein Hausrezept bekommt, nämlich Taschentücher und eine rohe Zwiebel.
Ich
glaube, er soll das Taschentuch essen und die rohe Zwiebel irgendwie unter die Nase schieben oder so.
Ich vermute es.
So in der Richtung.
Ja. Na, Jutta ist halt hart im Nehmen, ne?
Auf jeden Fall.
Ist die Taschentücher, Junge.
So. So. Damit sind wir am ganzen Ende dieser ganzen Folge, die natürlich mal wieder ein beliebtes Thema von Offenbarung 23 aufgegriffen hat, nämlich irgendwie teuflische Ärzte. Und wie fandest du die?
Wie fand ich sie? Also ehrlich gesagt fand ich sie gar nicht so schlecht, weil mir war sie geradliniger als die, vor allem als die letzte Folge. Man hat sich hier an einen Storyplot gehalten. Gut, das ist ein alter Hut. Ich sag mal meine Punktewertung. Die sage ich jetzt einfach schon mal kurz vorweg. Ich bin tatsächlich, und zwar nicht im Vergleich des gesamten Hörspiels, sondern in diesem Zyklus bin ich tatsächlich bei zwar wackeligen, aber bei 4 Punkten angekommen. Wo kommt das her?
Wow.
Ja, wo kommt das her? Das kommt A durch einen Bonuspunkt von Helmut Kraus am Anfang. Den hatte ich bereits eingangs erwähnt. Ansonsten wären es vielleicht nur 3 gewesen. Das hat der Sache aber einen gewissen Extra-Charme gegeben und der hat sich für mich auch durch die Folge gezogen. Fand ich also nicht übel. Ich hätte sogar noch einen Punkt vielleicht abgezogen, aber wir haben im Vorfeld kurz das Thema angerissen. Und also für einen Punkt bist du verantwortlich, lieber Markus, weil ich habe gesagt, boah, diese ganze Impfbefürworter, Impfgegner, Kacke, das kann ich eigentlich alles gar nicht mehr hören. Aber du hast gesagt, das muss man davon aber unabhängig, das ist immer ein aktuelles Thema. Es ist jetzt auch in der aktuellen Zeit, ist das wieder noch brisanter geworden und weiter in den Vordergrund gerückt. Wir haben diese ganze Covid-Zeit gehabt. Das wird seit vielen, vielen Jahren wird das äußerst kontrovers diskutiert.
Und weit davor.
Selbst wenn ich in mich reinhorche, kann ich ganz klar keine eindeutige Stellung dazu nehmen, weil mir auch einfach das medizinische Wissen dafür fehlt. Deswegen ist es vielleicht doch eigentlich ein gutes Thema und wahrscheinlich immer noch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema und wahrscheinlich auch ein guter Boden für Verschwörungstheorien. Und warum also nicht da nochmal eine Folge drauf stricken direkt? Finde ich also relativ gut. Insgesamt hat man sich hier bei der Umsetzung sehr viel, finde ich, doch recht viel Mühe gegeben. Man hat so kleine Sachen auch eingestreut, die sind ganz dezent. Man hat zum Beispiel gesagt, was WHO wirklich bedeutet. Also wir kennen die eigentlich als World Health Organization. Nein, das ist der wahre Hippokratenorden. Aber das kommt nur alles in so einem Nebensatz und gar nicht so schlimm aufgetragen, so dick. Und deswegen bin ich dabei. Ich gebe der ganzen Sache 4 Punkte, auch wenn ich habe diesmal meine Alliteration geschrieben, die mag es nicht verheißen, aber sie klang so schön dazu. Für mich ist das Ganze eine schandhaft scheußlicher Schwurbelschwall scharlatanischen Schunz. Dennoch fand ich die Folge geil.
Erstmal Danke für die Alliteration. Ich habe die ein bisschen hängen lassen, ehrlich gesagt, in den Folgen. Ja, ich bin bei dem, also ich war kurz auf 4 Punkte. Und nicht wegen Helmut Kraus. Ich habe gedacht, okay, man hat ja sich an gut was rangetraut. Dann ist mir dieses ganze Herrenrassen und Blutritus, tralala, ein bisschen auf den Zappen gegangen. Dann habe ich einen Punkt abgezogen. So, dann ging das ein bisschen hin und her und dann habe ich mal geguckt und habe ein Handicagon ist ein 11-seitiger Körper. Habe ich gedacht, okay, sei es drum, ganz lustig dargestellt, eine ganz coole Idee, Handicabrien, Handicagon, so, ganz lustige Sache. Dann habe ich gedacht, okay, Impfstoff über Lebensmittel, komm, so what. Lustige Idee, was Nadja da aufbringt, ja. Nadja ist sowieso in so einem Garant. Dann finde ich Grace Jones als Idee ein bisschen für die Serie ganz gut.
Mhm. So. Ist also auf jeden Fall schön, dass ein neuer Charakter dabei ist.
So, genau. Also habe ich einen halben Punkt wieder oben raufgeschlagen und so komme ich auf 3,5 und zwar, weil man sich getraut hat, dieses heiße Eisen Impfung, Impfgegner, tralala anzupacken. Ich bin da so ähnlich auf dem Weg wie du. Sage, die haben das ganz gut gemacht und infolge der letzten Folgen und so weiter war nicht zu erwarten, dass das hätte auch gut in die Hose gehen können und das ist es eben nicht. Und deswegen sind die 3,5 Punkte in meinen Augen gut und verträglich.
Richtig. Find ich auch. Das ist toll, dass wir uns da einig sind. Oder eigentlich auch nicht so toll. Aber na gut, das Ding ist halt, wir ticken halt doch recht ähnlich. Das muss man halt
so sagen. Der Streit kommt schon noch. Da kommt schon noch
viel. Ja, bestimmt. Ich nehme nach wie vor mit, dass auch das, was du gesagt hast, auch mit dem Handy Cabrin, diese Wortgestaltung, das fand ich, hier hat sich tatsächlich jemand ein bisschen mehr drüber Gedanken gemacht und das gibt der Sache auch ein ganz kleines bisschen mehr Tiefe. Auch wenn die Monster of the Week-Folge schon wieder abgeschlossen ist jetzt damit. Der Fall ist geklärt, die ganze Sache ist erledigt, der Tag ist gerettet.
So?
Aha.
Hm?
So?
So.
Genau, so. Und der einzige Vernünftige in dieser Folge ist der irre Jens Wagner, der eigentlich nur sein Eis essen möchte. Das habe ich als Schlusssatz formuliert und das
finde
ich eigentlich ganz gut.
Und dann bleibt mir nur noch der Schlusssatz zu sagen und denkt daran, alles, was wir von euch wollen,
sind eure Likes.
Genau, und damit sind wir raus aus der Folge. Wir gehen in die Schlussmusik. Es war mir ein Fest. Danke, Dirk.
Danke, Markus.
Und ja, damit sind wir raus und wir wünschen euch eine schöne Zeit.
Bleibt uns gewogen.